Dann fange ich einfach trotzdem schon mal an und wir hoffen, dass dann zur ersten Folie, wo mehr drauf ist als ein Eröffnungsbild, irgendwie der Beamer wieder tut. Also, Digitalisierung, Visionen aus Computerspielen, Man-on-Man-Teaming, autonome Systeme und künstliche Intelligenz. Dazu haben wir jetzt schon das ein oder andere gesehen und gehört. Bis jetzt ist es in der Bundeswehr eher eine nahe Zukunftsmusik, aber aktuell werden die Grundsteine für genau diese Entwicklung gelegt. Digitalisierung findet in allen Teilstreitkräften der Bundeswehr statt. In der Marine, der Luftwaffe, im Bereich der Logistik, des Sanitätsdienstes und in der Verwaltung. Und ganz besonders im neuen Kommando Cyber- und Informationsraum. Die Frage ist aber, wie sollen alle diese Technologien überhaupt in die Bundeswehr kommen? Also nicht die Frage nach Hackern, Supercomputern und Kampfrobotern, sondern wie die Digitalisierung die alte Rüstung, deren politische, bürokratische, wissenschaftliche und industrielle Prozesse verändern wird. Grob verkürzt die Frage danach, in welchem Rüstungssystem wird ein Panzer digital? Hier bietet sich das Heer bzw. die Landstreitkräfte als Beispiel am besten an. In der Marine müssen nur eine zweistellige Zahl von Schiffen vernetzt werden, in der Luftwaffe eine dreistellige Zahl von fliegenden Systemen. In den Landstreitkräften sind es vierstellige Zahlen an Gerät und Soldatinnen und Soldaten, die alle einzelne Punkte in einem großen Netz sein sollen, zusammengeführt werden. Jetzt wäre es langsam spannend, dass der Beamer irgendwann was tun würde. Genau, zudem ist das Heer in dem Bereich auch politisch am aktivsten und geht da immer wieder mit Vorstößen in die Debatte. Ein Papier haben wir hier an der Wand schon gesehen. Ich möchte mich aber auf die drei älteren Papiere fokussieren, die zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 aus dem Kommando hergekommen sind und zu dem Bereich der digitalen Rüstung einiges zu sagen haben. Jetzt ist auch das Bild da, wunderbar. Dann können wir jetzt mitten rein starten. TEN, Tactical Edge Network. Das Ganze ist ein Großprojekt, was dieses Jahr angelaufen ist. Die Tactical Edge beschreibt die letzten Kilometer zwischen dem Kommandostellen und der unmittelbaren Front zu Land. Und genau dieser Bereich soll vollständig vernetzt werden. Jeder Soldat, jede Soldatin, jedes Fahrzeug, jedes System, alles, was da unterwegs ist, soll in ein riesiges Netz gepackt werden. Und das Ganze passiert aber nicht genau. Und dieses Netz ist überhaupt erst die Grundlage, um eine gleichzeitige Sprach- und Datenübertragung zu haben. Also das, was das Smartphone zum Beispiel im Zivilen schon länger tut. Und bildet die Grundlage, um überhaupt über so Geschichten wie Man-on-Man-Teaming oder KI-Anwendungen, die in die Tiefe von dieser Armee reingehen, dann überhaupt nutzen zu können. Und das Ganze passiert nicht von der Bundeswehr allein, sondern Deutschland und Niederlande haben da gemeinsam einen Vertrag unterschrieben im Juni diesen Jahres in Brüssel, dass sie ihre Landstreitkräfte gemeinsam digitalisieren werden, also das Netz zusammen aufbauen mit identischen Geräten, identischer Software. Und das ist in der Form weltweit einmalig, dass zwei Armeen auf der Ebene von ihrem Datennetzwerk im Prinzip völlig ineinander wachsen, irgendwann von diesem Datennetzwerk her nicht mehr zu trennen ist, was die niederländische und was die deutsche Armee ist. Genau. Das ist sozusagen das Rückgrat dieser ganzen Digitalisierung, die gerade aufgebaut werden soll. An anderen Stellen wurde schon fleißig vorgearbeitet. Das Projekt Herkules. Herkules zeigt so ein bisschen, welche Größe sich da irgendwie vorgestellt wird. Das lief bereits von 2006 bis 2016. Da wurden alle Computer, Telefone, Server, Rechenzentren und ein komplett neues Glasfasernetz aufgebaut. Also quasi die ganze Bundeswehr mit neuer Technik versorgt innerhalb von 10 Jahren. Das Ganze hat Kosten von 7,8 Milliarden Euro verursacht, also enorme Summen. Und das Ganze galt aber nur für die sogenannte nicht-militärische IT, also für die Standorte im Inland, für die ganze Verwaltung. Da ist noch kein Panzer, kein Soldat im Kampf, nichts angeschlossen in dieses Netz. Und das Ganze wurde eingerichtet von der BWI GmbH, einer Private-Public-Partnership, also der Staat hat sich mit Siemens und IBM zusammengetan, die da auch fleißig dran verdient haben, um dieses Netz aufzubauen und jetzt den Betrieb davon dann aber wieder in 100%ige Staatshand überführt. Und bei diesem Unternehmen ist der nette Herr hier rechts im Anzug aktiv seit September 2018. Er heißt Frank Leidenberger, ist dort Chief Strategy Officer und Mitglied der Geschäftsführung und ist zuständig für Marketing. Das ist ganz praktisch, weil er selber aus dem Militär kommt und deswegen da sozusagen den direkten Draht schon hat. Und BWI ist wirklich, wie gesagt, der Dienstleister erstmal für alle nicht unmittelbar militärischen Netzwerke und fängt aber seit 2018 auch an, zum Beispiel im Kosovo-Einsatz die Datenverarbeitung und Übermittlung auch in Einsatzgebieten zu machen. Vorher war Frank Leidenberger, wie gesagt, bei der Bundeswehr und ist bei seiner Verabschiedung als Mr. Digitalisierung bezeichnet worden. Das macht auch ungefähr klar, welche Rolle er für die Bundeswehr in diesem Bereich spielt. Und ich würde euch und Sie jetzt kurz mitnehmen in seine Biografie, die ganz entscheidende Schritte auf dem Weg dahin, wo wir jetzt gerade landen, kurz abbildet. Genau, Leidenberger ist 77 in die Bundeswehr eingetreten als Panzeraufklärer, also in der Mitte des mitten im Kalten Krieg. Hat 80 bis 82 Wirtschafts- und Organisationswissenschaften in der Bundeswehr studiert, das wird später durchaus relevant. Er hat seine Generalstabsausbildung 90 bis 92 gemacht, also mitten in der großen Umbruchszeit, über die mit Sicherheit viel diskutiert wurde. Hat danach einen kleinen Umweg über den Bundesnachrichtendienst, also den Auslandsgeheimdienst genommen. Hat in Stäben vom Eurocorps in Straßburg, also multinationalen Stäben, gedient, im Stab der Division Spezielle Operationen, die für Spezialeinheiten zuständig ist, und war 98-99 als Kommandeur das erste Mal in Sarajevo in Bosnien im Auslandseinsatz, ist dann zwischen 2004-2005 2009, 2010 und 2014, 15 dreimal in Afghanistan gewesen, in führenden Funktionen und hat zwischen diesen Afghanistan-Einsätzen immer verschiedene Führungsposten in Bundeswehr und Ministerium in den Bereichen Transformation und Organisationsentwicklung gehabt. Der wohl relevanteste Einsatz von Leidenberger war November 2009 bis Juni 2010. Dort war er Kommandeur des deutschen Einsatzkontingents des Regionalkommandos Nord in Afghanistan, lernte dort den tatsächlichen Krieg aus der Nähe kennen. Er übernimmt das Kommando kurz nach dem Bombardement in Kunduz, was den meisten wahrscheinlich ein Begriff ist, führt mehrmonatige Offensivoperationen gemeinsam mit der afghanischen Armee und ist mitverantwortlich für den Strategiewechsel zur Aufstandsbekämpfung, den die Bundeswehr Schritt für Schritt von ihren Verbündeten übernimmt. Und in seine Amtszeit fällt auch das sogenannte Karfreitagsgefecht, was vielleicht einigen Begriff ist, wo 7 deutsche Soldaten sterben und weitere verwundet werden. Also er hat den Krieg tatsächlich aus nächster Nähe gesehen. Das hält ihn aber nicht davon ab, im Nachhinein zu sagen, ich glaube, dass die, die vor Ort im Einsatz waren, vor allem diejenigen, die vorne waren, die Infanteriekräfte, dass die zu richtigen Soldaten geworden sind. Ich denke, dass uns das als Armee in die Normalität führt. Man zuckt jetzt nicht mehr gleich, wenn irgendetwas passiert. Damit ist er sehr offensiv in dem, wie er es öffentlich ausspricht, aber ist da durchaus nicht allein mit in der Bundeswehr. Und er lernt in Afghanistan was Zweites kennen, nämlich ein spezielles Beschaffungswesen. Für Afghanistan wurde der sogenannte einsatzbedingte Sofortbedarf eingeführt als quasi Seitenweg der Beschaffung. Für den Einsatz werden kleine Mengen an spezieller Rüstung für diesen Einsatz unmittelbar bestellt, in den Einsatz geschifft, dort getestet und wenn sie dann für gut gefunden werden, dann wird Druck auf die Politik ausgeübt, die genau dieses Material in Serie zu beschaffen. Mit dem Argument, dass es ja im Einsatz bereits Leben gerettet hätte und deswegen total relevant ist. Und hier lernt Leidenberger, wie mit politischem Druck lästige Bürokratie und zivile Vorgaben umgangen werden können. Hier lernt er auch seine späteren Verbündeten im Offizierskorps kennen. Das Ganze nennt sich Afghanistan Connection. Das ist eine Recherche von 2014. Da wird über ein Netzwerk berichtet von 20 bis 30 Einsatzoffizieren, vor allem aus dem Heer, die eine Verbindung untereinander aufmachen und in dieser Verbindung Handlungsfähigkeit vor Vorschriften stellen und in diesem Modus sich auch nicht nur im Einsatz, sondern auch in Deutschland gegenseitig Rückendeckung geben. Und diese Connection macht auch ganz offensiv Politik in Berlin. Sie helfen sich gegenseitig auf Posten und besetzen zwischenzeitlich, also 2014, im Ministerium und in der Bundeswehr alle relevanten Posten rund um die Verteidigungsministerin von der Leyen, hatten sogar die Stärke, ihr Informationen vorzuenthalten, ihr einfach zu sagen, nee, die Informationen kriegst du nicht. Dieses Netzwerk hat sich jetzt mittlerweile weiter verstreut, aber existiert immer noch. Und jetzt fehlt mir eine Folie, aber damit kommen wir trotzdem klar. Leidenberger ist mittlerweile zwischen 2016 und 2018 aufgestiegen. Er ist 3-Sterne-General und Kommandeur des deutschen Anteils Multinationale Korps und militärische Grundordnung im Kommando Heer. Also der General im Heer, der für die Landes- und Bündnisverteidigung und für die Organisationsentwicklung zuständig ist. Darunter fallen auch Beschaffung und Ausbildung, im Prinzip alles, was nicht unmittelbar mit den Auslandseinsätzen verknüpft ist. Und hier in dieser Position kommt alles zusammen aus der Geschichte von ihm. Der Kalte Krieg, Geheimdienst und Spezialeinheiten, die Erfahrung mit politischen Umbrüchen, sein Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, die Erfahrung der Befehlsgewalt in Kriegszeiten und die Mitgestaltung von Transformationsprozessen. Er zeichnet verantwortlich für ein Autorenteam im Kommando Heer, das 3 Thesenpapiere erstellt, die die Digitalisierung der Bundeswehr grundlegend beeinflussen werden. Und offensiv eine Umstrukturierung der Organisation sowie der Rüstungsprozesse für eine digitale Armee einfordern. Diese 3 Papiere werden durchaus auch als Leidenberger Papiere bezeichnet, also er wird da unmittelbar mit verknüpft. Also kommen wir zu diesen Papieren. Das erste heißt, wie kämpfen Landstreitkräfte künftig? Darin heißt es, aufgrund der unübersehbaren Defizite bei Landes- und Bündnisverteidigung nimmt dieses Thesenpapier die Fähigkeiten für den Kampf gegen einen gleichwertigen Gegner als Grundstein der Überlegung. Also gleichwertiger Gegner, nicht mehr Afghanistan, Taliban oder Mali, irgendwelche Aufstandsbekämpfungsmissionen, sondern gleichwertige Gegner, wir hatten das heute schon, dann kommen Russland oder möglicherweise auch China in den Blick. Er diskutiert in diesem Papier eigene und gegnerische Stärken und Schwächen unter den zukünftigen Bedingungen von neuen Medien, Cyberkriegführung, Drohnenschwärmen und einem digitalisierten gläsernen Gefechtsfeld, aber auch so Dinge wie, dass Landstreitkräfte mit gegnerischer Luftwaffe oder Artillerie umgehen müssen, was in Afghanistan oder in Mali keine Rolle gespielt hat und jetzt in der Konfrontation mit Russland zum Beispiel aber genau das wieder tun würde. Und er entwirft ein Szenario in diesem ersten Thesenpapier, das sogenannte Zielbild Landstreitkräfte 2026+. Und da wird ein Krieg gegen Russland in allen erschreckenden Details durchgespielt. Darin heißt es dann, Entschuldigung, das wäre jetzt nochmal ein Bild gewesen, was da alles für neue und aktuelle Gefahren lauern. Zurück zu dem Szenario. Der Beschluss zur Aktivierung und Verlegung der VJTF, also der Speerspitze der NATO, bestehend im Kern aus einem deutschen Einsatzdispositiv, wurde aufgrund einer überraschenden Lageentwicklung notwendig. Dennoch kommt es nach einer Phase von Desinformationen, separatistischen Aktivitäten, lokalen Angriffen von Separatisten und verdeckt operierenden Special Operations Forces zum Angriff der gegnerischen Hauptkräfte. Also heißt nichts anderes, als in diesem Szenario greift Russland den westlichen Block an. Und der, beziehungsweise in dem Fall jetzt konkret die Bundeswehr, reagiert da auch drauf. Es gibt Cyberangriffe gegen die russischen Informationssysteme und dann einen tatsächlichen ganz physischen Gegenangriff. Und wer auf dem Kongress vor 2 Jahren schon war, hat mehr von diesem Szenario gehört. Ich kann da jetzt gerade aus Zeitgründen nicht weiter drauf eingehen, aber es lohnt sich durchaus, sich das mal anzugucken. Und das ist aber auch keine reine Gedankenspielerei, sondern Leidenberger nimmt das verdammt ernst. Auf einer Konferenz 2018 sagt er, dass wir uns im lauwarmen Krieg befinden würden. Also nicht kalter Krieg wie bis 90, sondern lauwarm. Es ist nur eine Frage der Temperatur, wo wir uns gerade befinden. Aber der Krieg läuft quasi in seinem Weltbild. Also russische Hackerangriffe auf den Bundestag sind dann Beispiele, die er bringt, warum dieser Krieg bereits laufen würde. Und er bringt mit diesem Autorenteam ein zweites Thesenpapier heraus. Also erst die Frage, wie kämpfen Landstreitkräfte künftig? Das zweite heißt dann Digitalisierung von Landstreitkräften. Das ist quasi schon ein Teil der Antwort. Darin heißt es, die Digitalisierung wird auf allen Ebenen und ist mit der einhergehenden Automatisierung und Autonomisierung einer der Megatrends der Zukunftsentwicklung. Daher soll das Heer eine konsequente digitale Vernetzung von Landstreitkräften und somit die Gestaltung der Digitalisierung der Streitkräfte vorantreiben. Also einmal argumentiert er mit dem Hype sozusagen, Digitalisierung ist großes Thema. Er sagt, er bzw. das Heer wollen es mitbestimmen und will sich auch an die Spitze der Bundeswehr in dieser Entwicklung setzen. Also das Heer soll das von vorne weg führen, diese Digitalisierung. Und er kommt dann auf die gleichen Management-Sprechblasen, wie das in Industrie und Politik zum Thema Digitalisierung auch passiert. Er sagt, digitale Landstreitkräfte sind effizienter und effektiver. Digitalisierung spart langfristig Geld, was durchaus bezweifelt werden kann. Digitalisierung spart Personal. Und Digitalisierung fördert die Präzision, das ist bei allen neuen Waffen, muss das immer behauptet werden, die intelligente Bombe, die ganz genau das Ziel trifft. Jetzt Digitalisierung würde alles auch viel präziser machen und sie sind sich auch nicht zu blöd dafür, den Begriff der Just-in-Time-Wirkung in den Raum zu schmeißen. Also Wirkung, wie gesagt, hatten wir schon öfter, ist immer Bombe, Schießen, Tod, kaputt, das ist nur in netten Worten. Und identifiziert aber auch Herausforderungen für diese Digitalisierung. Da heißt es dann, die Identifizierung von neuartigen Anwendungsoptionen ist eine Herausforderung, die Sicherstellung eines Architekturmanagements aus einer Hand, der Mut zum Bruch mit bewährten Techniken und der Mut zur Erschließung disruptiver Innovationen. Die Beschleunigung des Beschaffungsprozesses ist ganz zentral für ihn. Und ganz am Ende kommt auch der Mensch nochmal ins Spiel, das hatten wir eben auch schon in Ansätzen. Die Beherrschbarkeit digitaler Systeme unter Gefechtsstress ist durchaus auch ein Thema. Und am Ende gibt es aber auch, weil er durchaus da in die Offensive geht, auch gegenüber dem Ministerium und der Politik, noch ein kleines Bonbon für die politische Führung. Der politischen Leitung eröffnen digitale Landstreitkräfte die Möglichkeit zur skalierbaren Nutzung der militärischen Handlungsoptionen und zur flexiblen Deeskalation, das D in Klammern, also es ist beides eine Möglichkeit bei glaubhafter Abschreckung. Genau, und das Ganze führt uns dann schon unmittelbar zum dritten Thesenpapier. Darin heißt es, die Verfahren für Planung, Beschaffung und den Haushaltsvollzug sind regelmäßig zu langsam und gefährden so die äußere Sicherheit Deutschlands. Also, das ist diese These, die irgendwie in der einen oder anderen Art, alle Panzer sind kaputt, alle Schiffe fahren nicht, die Flugzeuge fliegen nicht, sozusagen die letzten Jahre immer wieder durch die Medien geistert. Aber er bringt es als hochrangiger Militär in diesem Papier nochmal auf diesen Punkt und geht damit durchaus in die Konfrontation mit dem Ministerium. Sagt auch weiter, die Trendwenden Material und Personal, die sind ganz nett, ein schöner Anfang, aber im Prinzip nur Kleinkram, wir müssen groß denken. Und geht dann weiter. Unter der Überschrift The Need for Speed schreibt er, selbst auferlegte und weitgehend auf zivile Vorgaben beruhende nationale Regelungen verhindern, dass die Landstreitkräfte mit der technischen Entwicklung Schritt halten. Diese Regelungen und Bestimmungen können und müssen angepasst werden. Sie stehen dem Ziel der konsequenten Erneuerung der Landstreitkräfte entgegen. Also, die Zivilisten sind schuld an allem dem, was nicht funktioniert. Die Politik, die Bürokratie, die Gesetze und der Haushalt, all das muss grundlegend umgekrempelt werden, um eine digitale Armee in greifbare Nähe zu rücken. Hier schlägt die Arroganz des Einsatzoffiziers durch, der gefälligst Beinfreiheit von den zivilen Vorgaben für seinen potenziellen Krieg gegen Russland verlangt. Und ganz ohne Zivilisten geht es aber auch nicht. In dem Papier heißt es unter anderem, Innovationsimpulse und Zyklen werden im zivilen Sektor initiiert. Als Beispiel nennt er dafür das Smartphone. Das erste internetfähige Handy kam in den späten 90er Jahren und das Smartphone, also das iPhone als das erste Smartphone 2007, also ein Entwicklungssprung in weniger als 10 Jahren. Dagegen setzt er die Funkinfrastruktur der Bundeswehr, die letzte Generation der Analogfunktechnik, die kommt aus den 80er Jahren. Und bis zur vollständigen Einführung des Digitalfunk soll bis 2032 klappen. Also da reden wir von 50 Jahren bis zum nächsten Technologiesprung. Das gleiche sieht er für zivile Innovationsimpulse wie Big Data, Advanced Analytics und künstliche Intelligenz. Und sagt dazu, ein Großteil dieser Entwicklung hat militärische Relevanz, sowohl als wachsendes Bedrohungspotenzial auf gegnerischer Seite, wie auch als militärischer Fähigkeitszuwachs der eigenen Streitkräfte. Und darum soll es dann gehen, wie dieser Fähigkeitszuwachs die zukünftige Wirkungsüberlegenheit, wie es dann heißt, in die Bundeswehr kommt. Dafür macht er 4 konkrete Vorschläge. Das erste ist die Einführung eines sogenannten Defense Innovation Hub. Dazu heißt es, die Erfassung relevanter Trends, Entwicklungen und Technologien wird von entscheidender Bedeutung sein. Der erste Ansatz hierzu über den Cyber Innovation Hub weist in die richtige Richtung. Dieses soll in Richtung eines einzurichtenden Defense Innovation Hub weiterentwickelt werden, der Erkenntnisse konsequent auswertet und Ansätze weiterentwickeln kann. Also die Idee ist ein permanentes Scannen der zivilen Forschungs- und Entwicklungslandschaft. Übertrieben gesagt ist die Idee, dass jeden zivilen Forscher und jeder zivilen Forscherin ein imaginärer Soldat oder Soldatin im Nacken hockt und guckt, was sie forschen, um das für militärische Anwendungen durchzuchecken. Das Vorbild hier, das hatten wir auch vorhin schon von Mari, ist die Defense Advanced Research Program Agency, DARPA, der US-Armee. Weiter geht es, weil man muss ja nicht nur die Entwicklung verstehen und scannen, sondern sie sollen auch unmittelbar in die Armee kommen. Die Idee ist ein sogenannter Test- und Versuchsverband, also die entwicklungsnahe Erprobung im Industriesprech. Dazu soll es eine Verzahnung von Nutzungsansprüchen und technischen Möglichkeiten geben, eine Zusammenarbeit von Nutzern, Beschaffern und einem ausgewählten Pool an Industrieunternehmen. Und die sollen die schnelle, realitätsnahe Testung von Verfahren durchführen. Und diese schnellen, realitätsnahen Tests würden auch Fehler verzeihen. Also wenn man, was wir vorhin mit dem FCAS hatten, wenn man einen Prozess hat, der auf Jahrzehnte angelegt ist und in kleinteiligen Schritten durchgearbeitet werden muss, dann kann da ein Bruch im System zu einer unglaublichen Verzögerung führen. Er sagt, wenn man ganz viel schnell und gleichzeitig testet, dann können 10 Systeme nicht funktionieren, aber wenn das 11. tut, dann hat man das gefunden, was relevant ist. Also so ein bisschen ähnlich wie mit dem Risikokapital. Genau. Und das Ziel ist der Fähigkeitsgewinn zu einem Zeitpunkt, wo die Überlegenheit noch greift. Also man will auf diese Technologien zugreifen zu einem Zeitpunkt, wo der Feind sie noch nicht hat. Dazu heißt es, im künftigen Test- und Versuchsverband wird idealerweise im Wettbewerb gegeneinander erprobt. Nutzernahe Validierung und die Vereinfachung möglicher Beschaffungsvorhaben sind das Ziel. Also die Industrie liefert kleine Mengen, die dann in einer simulierten Kriegsumgebung unmittelbar getestet werden. Darauf folgt die massiv vereinfachte Beschaffung für Großverbände. Bürokratie, Labore, Gesetze und Ähnliches werden diesen Prozess eher an den Rand gestellt. Die Armee übernimmt die Kontrolle über die Beschaffung. Also es ist nicht mehr irgendwie ein bürokratischer Prozess oder ein primär politisch gelenkter Prozess, diese Beschaffung, wie sie da beschrieben wird, sondern militärisch gelenkter. Und das ist tatsächlich keine Zukunftsvision mehr, sondern dieser Test- und Versuchsverband wurde erstmals im Dezember 2018 in Munster in Niedersachsen aufgestellt und arbeitet bereits. Eigentlich sollte er mittlerweile ein Battle Management System, also eine Führungssoftware für die schnelle Eingreiftruppe der NATO für 2023 ertestet haben. Dazu ist es noch nicht gekommen. Woran es liegt, weiß man nicht. Da wird nichts zu rausgelassen. Es funktioniert noch nicht so rund, wie Sie wollen, aber Sie sind unmittelbar dabei. Und wofür sollen Sie das alles testen? Für das System Brigade. Also es wird alles in Netzwerken und Großsystemen gedacht. Nicht nur FCAS als ein Flugzeug, wo Drohnen rumschwirren, sondern die ganze Armee als Systemverbünde. Zu diesem System Brigade heißt es, mehr als in der Vergangenheit wird die Wirksamkeit einer komplexen, digitalisierten Brigade davon abhängen, ob es gelingt, alle systemisch relevanten Komponenten aus einem Guss bereitzustellen. Die tiefe Integration aller relevanten Systeme zu einem schlagkräftigen Netz ist erforderlich, damit das Ganze mehr sein kann als die Summe aller Teile. Brigade, nur noch mal kurz, um das einzuordnen, das sind rund 5000 Soldatinnen und Soldaten mit sämtlichem Gerät dazu. Und Leidenberger macht den absurden Vergleich, nicht in dem Papier, aber in Reden, die er hält, dass diese 5000 Soldatinnen und Soldaten mit Gerät und dem sie verbindenden Netzwerk als Gesamtsystem, also als Fregatte, wie ein Kriegsschiff betrachtet werden sollen. Deswegen diese Gleichung hier. Und er geht aber auch weiter noch damit. Genau. Lücken aufgrund gescheiterter Systemintegration, fehlender Haushaltsmittel oder bürokratischer Hemmnisse führen künftig nicht einfach zu einem Strecken eines Projekts, also FCAS kommt dann 3 Jahre später, sondern stellen sie Einsatzbereitschaft des gesamten Ökosystems Brigade in Frage. Diesen Risiken muss begegnet werden. Also, die Funktion eines Teilsystems gefährdet das gesamte Schiff oder wie er weitergeht, das gesamte Ökosystem gerät ins Ungleichgewicht. Dieser absurde Naturvergleich, den kennen Leute, die in Debatten um die Digitalisierung unterwegs sind. Vielleicht schon hier in Tübingen zum Beispiel vom Cyber Valley, was als Ökosystem für KI-Entwicklung bezeichnet wird. Am Ende ist das Ziel aber einfach, was mit den ganzen Vergleichen bewirkt werden soll. Es soll einen Haushaltsposten je Brigade geben, das flexibel gehaushaltet werden kann, um diese Brigade aufzurüsten. Und wie dieser Rüstungsprozess vonstatten geht, das stellt er sich so vor. Das Spiralmodell ist eigentlich ein Modell aus der Softwareentwicklung. Das heißt, eine Entwicklung findet nicht Schritt A, Schritt B, Schritt C, Ziel statt, sondern in einem permanenten Kreislauf. In der Softwareentwicklung ist es dann Zielbestimmung, Risikoanalyse, Programmieren, Testen. Und dann fängt das Ganze mit dem Stand, den man dann hat, wieder von vorne an, Zielbestimmung, Risikoanalyse und so weiter. Leidenberger und sein Team modeln das um auf den Rüstungsprozess für eine Brigade und sagen, es geht darum, Innovationen beobachten, Anwendungen testen und in die aktuell älteste Brigade einrüsten. Also eine Brigade als das Gesamtsystem soll auf den neuesten Stand gerüstet werden, um voll einsatzbereit zu sein. Währenddessen finden Weiterentwicklungen statt im Defense Innovation Hub und Test- und Versuchsverband, so die Idee. Die nächste Brigade wird auf den nächsthöheren Stand gerüstet und so weiter und so fort, bis dann die perspektivisch 10. letzte Brigade dieses System durchlaufen hat. Und zu dem Zeitpunkt die erste Brigade aber schon wieder so veraltet ist, dass sie wieder in dieses System eingespeist wird. Also es entsteht wortwörtlich eine permanente Aufrüstungsspirale. Es ist immer eine Brigade in diesem Aufrüstungsschritt, um jeweils auf den neuesten digitalen Stand gebracht zu werden. Und dieses Rüstungsmodell braucht aber auch eine spezifische Infrastruktur. Auch hier hat er eine Idee dafür. Er bleibt im Bild des Schiffes und fordert eine Werft fürs Heer. Also im Prinzip eine Riesenaufrüstungsfabrik, die eine gesamte Brigade aufnehmen und auf den neuesten Stand rüsten kann. Das Ganze, hier geht es dann wirklich in die Wunschversion, also das Ganze wird vorsichtiger formuliert, das ist nichts, was unmittelbar bevorsteht, aber so stellt er sich die Aufrüstung für eine digitale Armee vor. in einem Systemerbringungszentrum Landstreitkräfte, wie das Ganze dann im Bundeswehrsprech heißen soll, soll in der Führungsetage ein sogenannter Lifecycle Program Management durchgeführt werden. Also die Planung dieser Aufrüstungsschritte und das Gucken danach, ob irgendwelche Teile in den laufenden Brigaden so veraltet sind, dass sie im laufenden Prozess erneuert werden sollen. In dieser Werft bisher sollen wieder Planer, Beschaffer, Truppe und ausgewählte Industriepartner zusammenkommen und eine enorme Fabrik entstehen, die das Material einer gesamten Brigade aufnehmen kann, dieses auf den neuesten Stand rüsten und es wieder einsatzbereit ausspucken. Dazu ist als Standort auch Munster in Niedersachsen vorgesehen. Das ist der größte Standort des Heeres und es ist auch nicht ganz unpraktisch, dass Rheinmetall da seinen größten Fabrikationsort für Landsysteme 30 Kilometer um die Ecke hat. Und auch Vorstöße wie aktuell aus dem Verteidigungsbereich, dass 80 neue Leopard-Kampfpanzer gekauft werden sollen, für die es gar keine Crews oder gar keine unmittelbare Anwendung gibt, kommen aus dieser Richtung, die sollen als Umlaufreserve dienen. Umlaufreserve heißt, es sind 80 Panzer zur Verfügung, die sozusagen freistehen, um im Moment aufgerüstet zu werden. Dann kann man die permanent durchrotieren und die Truppe hat immer aufgerüstete Panzer, muss nicht darauf warten, dass der Panzer in die Werkstatt fährt und dann wiederkommt, sondern dieses Spiralmodell wird am Laufen gehalten durch zusätzliches Material. Genau, mit den ganzen Ansagen, die er in diesen Thesenpapieren macht, wie gesagt, Beschaffungsprozess ist so miserabel, dass die Sicherheit Deutschlands irgendwie vor der Wand steht. Das hört man im Ministerium nicht so gerne, wenn das offiziell vom Heer verlautbart wird. Das Ganze wird 2018 auf der Webseite des Heeres veröffentlicht. Vom Kriegsszenario mit Russland über den Frontalangriff gegen das Ministerium im Bereich Rüstung. Und er entfaltet damit genau das, was er will, eine öffentliche Debatte und übt Druck auf Ministerium und Politik aus. Welt, Fokus und FAZ greifen genau dieses Narrativ im April letzten Jahres auf. Und Leinenberger erreicht sein Ziel, dass es eine Aufmerksamkeit bekommt, beendet damit aber de facto auch seine Karriere in der Bundeswehr. Er gilt zwischenzeitlich als der letzte scharfe Kritiker von der Leyens innerhalb der Truppe, also hat auch bei anderen Themen wie Skandalen, wo es um Foltermethoden in der Ausbildung ging oder um den Generalverdacht zu Rechtsextremismus massiv zurückgewiesen. Und er scheidet dann auch folgend aus der Truppe aus und hat aber weiter ein hohes Ansehen innerhalb der Truppe und geht dann, wie gesagt, zum BWI weiter, also dem zivilen staatlichen Dienstleister für IT der Bundeswehr, und macht von da aus weiter Politik. Also er ist nicht raus aus dem Geschäft, sondern er hat den Posten gewechselt, um ein bisschen weiter aus dem direkten Zugriff des Ministeriums weg zu sein und auch seine nicht ganz wenigen Brötchen da einzustecken, aber er macht da politisch weiter. Und auch im Prinzip der Vorstoß, den er gemacht hat, findet im Heer weiter Anwendung. Das Papier, da sage ich jetzt nichts weiter dazu, das hatten wir heute schon zweimal an der Wand, zu künstlicher Intelligenz in den Landstreitkräften, kommt sozusagen jetzt im Oktober 2019 raus, vom Amt für Heeresentwicklung, quasi in der Leidenbergerschen Tradition. Das Einzige, was dazu noch zu sagen ist, es ist wieder das erste Papier in der Dreierreihe. Dieses erste Papier beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Das zweite soll sich mit Robotern und autonomen Systemen beschäftigen. Und das dritte dann Digitalisierung landbasierter Operationen wieder einen größeren Überblick, ein größeres Szenario schaffen. Also das erste ist jetzt, wie gesagt, im Oktober gekommen. Auf die zweiten beiden warten wir noch. Leidenberger wirkt weiter. So, zur Unterüberschrift, zur Frage, die über dem Ganzen steht, befinden wir uns auf einem Weg in die Kriegswirtschaft. Unter Kriegswirtschaft könnte man auch verstehen, unmittelbare Einwirkungen auf das zivile Leben, also Metallsammlungen, Essensrationierung, Zwangsarbeit und so weiter. Darum soll es hier nicht gehen, das ist nicht der Punkt. Aber die Frage ist, ob in dieser Vision, die hier in diesen Thesenpapieren geäußert wird, eine Abkehr von dem doch durchaus stark zivil beeinflussten Rüstungswesen der Nachkriegszeit sozusagen propagiert wird. Also Politik und Bürokratie einen massiven Einfluss auf das Rüstungswesen der Bundeswehr hatten und versucht wird, genau das abzustellen. Das mit dem Aufbau von grundlegend neuen, beziehungsweise man könnte auch behaupten, alten militärischen Strukturen gearbeitet wird, also dem permanenten Scan ziviler Forschung und Entwicklung, einer eigenen Weiterentwicklung dieser erkannten Technologien, eine Entwicklungs- und industrienahe Erprobung der Dinge, die tatsächlich genutzt werden sollen und dann ein Einrüsten am Fließband. Hier sind historische Vergleiche zu den Heeresversuchsanstalten der Wehrmacht und ähnlichen Einrichtungen der US-Armee tatsächlich nicht völlig absurd, sondern es geht um ein ähnliches System. Das ist, wie gesagt, alles eine Vision bis jetzt. Der ganze politische Rahmen ist ein völlig anderer, aber die fabrikartige, permanente Aufrüstung und alles, was da vorkommt, hat durchaus Parallelen. Und das ist alles nicht nur eine Vision, sondern das soll konkret umgesetzt werden. Das ist einer von Leidenbergers Buddies aus dem Afghanistan-Netzwerk. Das ist Jörg Vollmer, der Inspekteur des Heeres. Also sozusagen auf der Hierarchiestufe nach dem Generalinspekteur Stufe 2 in der Bundeswehr. Hat mit Blick auf die Digitalisierung 2018 bereits das Jahr der Entscheidung ausgerufen. Und auf dieses Jahr der Entscheidung 2018 folgt 2019 das Jahr der Umsetzung. Sowohl mit Blick auf die Digitalisierung als auch auf die Ausstattung und Ausrüstung der schnellen Eingreiftruppe der NATO für 2023 und die Vollausstattung der Landstreitkräfte bis 2032. Auf dem Bierdeckel, kein Scherz, hat das Heer tatsächlich so veröffentlicht, sieht das Ganze so aus. Das Ganze heißt Plan Heer und soll zum Heer 4.0 führen. Das Ganze wurde Ende 2018 bei einer Zeremonie in der Offiziersschule in Dresden zum großen Startschuss der Digitalisierung der Landstreitkräfte veröffentlicht. Dazu heißt es, mit Beginn des Herbstes macht das Heer das, was es am besten kann. Es geht in die Offensive und nimmt sich initiativ des Themas Digitalisierung an. Dieser Plan Heer zeigt zwei Achsen, die auf diesen Bierdeckel passen. Das eine ist die Ausstattung für die schnelle Eingreiftruppe bis 2023. Eine gesamte Division, also rund 20.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2027. Und von drei Divisionen, die sind hier nicht ganz abgebildet, bis 2032. Und parallel, die zweite Achse hier unten, das ist die Digitalisierungsachse. Genau, 2018 sollte dieser Test- und Versuchsverband eingerichtet werden, das ist passiert. Jetzt geht es, die Namen ändern sich, aber im Prinzip um dieses Tactical Edge Network, also das Digitalfunknetzwerk der Bundeswehr, um dann 2032 beim Heer 4.0 herauszukommen. Und damit soll die Grundlage geschaffen werden für all das, was wir vorher gehört haben. Wie gesagt, eine Vollvernetzung ist die Grundlage für die konsequente Anwendung von künstlicher Intelligenz, Big Data, autonomen Systemen und so weiter und so fort. Ohne das tut es nicht. Mit Analogfunk kann man keine Drohnen anschließen, das haut nicht hin. Und dazu findet auch eine ganz konkrete Beschaffung statt. Je nachdem, es schlägt sich auch materiell und finanziell bereits nieder. Auch wenn die Rüstungsindustrie nicht das liefert, was in den Verträgen steht und das alles nicht so ganz hinhaut, wie sich das Militär das vorstellt. Die Rüstungsausgaben steigen aktuell die ganze Zeit. Es hängt lange nicht nur, aber tatsächlich auch mit der Digitalisierung zusammen. Von fast 7 Milliarden Euro, die dieses Jahr von der Bundeswehr in Rüstung gesteckt werden, kann man je nach Rechnung 2 bis 2,5 Milliarden Euro davon direkt mit der Digitalisierung in Verbindung bringen. Da fällt dann die sogenannte weiße, nicht militärische Software drunter. Dafür sind gerade Verträge unterzeichnet worden, nochmal 700 Millionen in diesen Bereich zu stecken. Also für neue Smartphones, Tablets, Computer und Software-Systeme. Das System für 7,6 Milliarden Euro, was bis 2016 aufgestellt wurde, soll jetzt wieder komplett über den Haufen geschmissen werden. SAP raus, Windows rein, kostet wieder unglaublich viel Geld. Weitere Milliardenaufträge für militärische Führungssoftware, da sind keine Zahlen bekannt, aber da kriegt ein dänisches Unternehmen, Systematic und Rheinmetall Electronics mit dem TechNet, also einer Software, die genau diese Verbindung an der Grenze zur Front herstellen soll, enorm Geld nochmal. Und mit dem System Panzergrenadier, das hatten wir gestern am Freitag schon für die Leute, die da waren, da war es eher zum Lachen. Hier steht jetzt ein Preisschild für 2019 allein von 723,5 Millionen Euro da dran. Und das reicht, also es geht um die Vernetzung von einem digitalisierten Schützenpanzer und den darum sich bewegenden Soldatinnen und Soldaten. Weiteres Geld wird ausgegeben für Digitalfunk und IT-Technik. Und je nachdem, wie man rechnet, die Beschaffung von diesem Schützenpanzer Puma frisst auch allein dieses Jahr 700 Millionen Euro. Also sollten sich die Ideen von Leidenberger und Co. Stück für Stück durchsetzen, die geforderte Infrastruktur tatsächlich einzurichten und in diesen Aufrüstungszyklus zu gehen, kann es nicht verwundern, dass die 2%-Debatte aktuell so aggressiv geführt wird. Nicht nur aus dem Militär, sondern auch von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Kanzlerin Merkel, weil all diese Prozesse kosten enormes Geld, Milliardensummen, die gerade in der Form nicht da sind. Genau, deswegen wird da gerade auch in die Offensive gegangen, am Ende des Geldes so massiv zu drücken. Und jetzt zu guter oder schlechter Letzt, je nachdem, wie man das mit einem zwinkernden Auge sehen kann oder auch nicht, hat das Cyber Innovation Hub, also das schon existierende Vorbild des Defense Innovation Hub innerhalb der Bundeswehr, sich an den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg angelehnt und diese drei Folien, die kommen nicht von mir, ich habe die kopiert, zusammengestellt, die aber tatsächlich original von der Bundeswehr sind und die ganze Entwicklung ein bisschen zusammenfassen nochmal. Darauf heißt es: The riskiest thing is to take no risk. Also das größte Risiko ist es, kein Risiko einzugehen. Weiter heißt es, done is better than perfect. Also erledigt ist besser als perfekt. Es geht nicht um Perfektionismus, sondern es müssen Ergebnisse stehen. Und als letztes, und das ist wirklich bösartig und zynisch, move fast and break things. Also beweg dich schnell und zerstöre Dinge. Das ist das interne Motto von Facebook bis 2014 gewesen und die Armee macht sich das zu eigen und es zeigt auch ein Stück weit, wie Militärs und Vorreiter der disruptiven Entwicklung im Zivilen, im Bereich der Digitalisierung sich da in ihren kranken Gedankenwelten ganz gut überschneiden. Soweit erstmal. Danke.